Wer kennt nicht solche Situationen, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Es geht nichts mehr. Darum soll es mir an diesem Tag hier gehen, in dieser Botschaft. Am Ende und nun. Ich habe mich ein wenig umgeschaut und im Internet ein Forum gefunden und da las ich Folgendes. Ich könnte eigentlich einen ellenlangen Text schreiben, aber ich bin einfach nur leer, gefühllos und finde nicht die richtigen Worte. Ich denke schon wieder daran, alles zu beenden und habe das auch schon zweimal versucht. Doch ich habe das Gefühl, dass meine Probleme nicht ernst genommen werden und ich sehe einfach keinen Ausweg mehr. Meine Freunde verstehen mich nicht, meine Eltern wollen mich nicht verstehen und eine Freundin habe ich auch nicht. Allein das wäre für mich schon ein Grund. Ich weiß einfach nicht, warum ein Leben in einer solchen Welt noch sinnvoll sein sollte. Vielleicht hat ja irgendjemand aufmunternde Worte für mich. Ein Mensch, der am Ende ist. Ein anderer drückt es in einem Gedicht aus. Wenn du in den Himmel siehst, du die Sterne entdeckst, du dich fragst, ob es einen Gott gibt, hast du dann Träume? Denkst du dann an mich? Bedeute ich dir etwas in diesem Moment? Ich habe Träume. Ich träume jeden Tag. Ich denke an dich. Ich träume vom Tod, vom Freisein, von der Erlösung. Hast du dieselben Träume? Hast du keine Angst vor dem Leben? Ich habe Angst. Angst vor mir und Angst vor jedem neuen Tag. Ich will nicht mehr leben, nur noch schreien und weinen. Ich will ohne dich nicht sein. Ich mache Schluss irgendwann. Bitter, wenn Menschen so weit kommen, dass sie nicht mehr weiter wissen. Und wenn wir in unsere Gegend hineinschauen, in unsere Umgebung, in unser Umfeld, dann merken wir, da gibt es viele Menschen, die am Ende sind, die am Boden zerstört sind, die nicht mehr weiter wissen. Ihr Leben scheint total kaputt zu sein. Sie leben ohne Hoffnung. Sie leben ohne Hilfe vor sich hin. Und andere werfen ihr Leben einfach weg, weil sie nicht mehr weiter wissen. Und die meinen, das wäre der Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Und dabei gibt es Hilfe. Dabei gibt es den Ausweg aus all der Hoffnungslosigkeit in dieser frustrierten und sorgenvollen Welt. Nur daran denkt kaum einer. Und wenn man es ihnen sagt, dann winken sie ab oder haben vielleicht ein müdes Lächeln auf dem Gesicht und denken im Grunde genommen, du hast gar keine Ahnung, was los ist. Man geht lieber zum Psychiater oder zum Psychologen, anstatt zu dem umzukehren, zu dem ich nicht mal aus dem Haus gehen muss, weil ich einfach mal nur auf die Knie gehen darf und beten darf. Man möchte einfach mit Gott nichts mehr zu tun haben, ihm eher aus dem Weg gehen. Wenn man überlegt, allein in der Stadt Tübingen, ist eine Stadt mit etwa 87.000 Einwohnern, gibt es rund 130 Psychologen und Therapeuten und 19 Psychiater, die im Telefonbuch stehen. Warum wohl? Weil es den Menschen heute so gut geht und weil sie so gesund sind am inneren Menschen? Das doch sicher nicht. Nein, der Mensch ist heute durch und durch krank an seiner Seele. Er sucht Hilfe überall, aber leider nicht bei Gott. Und dabei hätte er jede Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Zu dem, der uns geschaffen hat. Der uns von ganzem Herzen liebt. Er alleine kann uns Hilfe für unser krankes Herz schenken. Gerade für Menschen, die am Ende sind. Ihnen ruft er durch den Herrn Jesus zu. In Matthäus 11 können wir das lesen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und weiter sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist eine wunderbare Einladung Gottes an uns Menschen. Er ruft gerade die zu sich, die mühseligen, die beladenen Menschen, die am Ende sind. Und er ruft, kommt her zu mir um sie zu erquicken, zu erfrischen. Aber so viele sind zu Schanden geworden, wissen nicht mehr weiter. Und ich stelle fest, oft auch fromme Menschen, das sind solche, die sich sehr, sehr bemühen, die Gebote Gottes einzuhalten, alles richtig zu machen. Es ist ja eigentlich auch ganz gut, aber kann man das denn überhaupt? Das ist doch eine Frage, die wir uns alle schon gestellt haben. Und manch einer ist zugrunde gegangen dabei, unter dem Gesetz erdrückt wurde. Sie merken die Last, die so schwer ist, dass sie sie nicht tragen können. Viele sind voller Gewissensbisse. Menschen, die wegen Übertretung des Gesetzes unter Gewissensanklage stehen, denen das Gewissen einfach keine Ruhe mehr lässt, weil sie wissen, dass sie gesündigt haben. Und auch gerade solche ruft der Herr Jesus zu sich. Und sie dürfen kommen, die, die schwer beladen sind mit all ihrer Schuld. Das sind die, die damals, als Jesus auf dieser Erde war, am meisten zu ihm gekommen. Man hat von Jesus gesagt, das waren so die Feinde, die es gesagt haben, er ist der Freund der Zöllner und Sünder. Das war abwertend. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Aber die, die den Zorn Gottes fürchteten, sie suchten Zuflucht bei ihm. Ja, genau sie sind es ja, denen das Heil Gottes in erster Linie angeboten wird. Und so lesen wir schon im Propheten Jesaja, der etwa 740 Jahre gelebt hat, bevor der Herr Jesus auf dieser Erde war. Er ruft es aus, in Jesaja 55 können wir das lesen, im ersten Vers. He, sehr modern, nicht? He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft ein. Kauft ein und esset, ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Das sind die Grundbedürfnisse, die Grundnahrungsmittel, könnte man fast sagen, Milch und das Brot, ja, der Wein, der dient zur Freude. Und hier ist die Rettung, die Gott uns anbietet. Denn die Bibel sagt es uns, und Herr Jesus selbst sagt es in Lukas 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er sucht gerade dich. Gerade dich, der du diese Botschaft hörst. Er sucht gerade auch die, die meinen, nicht würdig zu sein, weil sie zu große Sünder sind. Das hat der Apostel Paulus auch schon einmal gesagt. Er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu rufen, unter welchen ich der Größte bin. Es kommen immer mal wieder Menschen zu mir und sagen, ich glaube, Gott kann mich gar nicht lieben, ich bin der Größte aller Sünder. Meistens sage ich zu denen, gib mich so an. Der Größte aller Sünder, der steht schon in der Bibel. Das war Paulus, der als Erster die Christen verfolgt hat, der Christen gefangen genommen hat, sie dem Tod überliefert hat, ins Gefängnis gebracht hat und so weiter. Ihm ist der Herr nachgegangen und auch er durfte Frieden mit Gott finden und er wird dieser große Heidenapostel, den wir heute so kennen. Schaut, die Verheißung, die ist so gewaltig groß für alle, die diese Einladung annehmen, kommt her zu mir, alle. Das gilt denen, all denen, die zu Jesus kommen, die ihn in ihr Herz aufnehmen, die ihn um Vergebung von Schuld und Sünde bitten. Hier wird das unruhige Herz ganz ruhig und das verklagende Gewissen, es schreit nicht mehr, weil die Sünde weg ist, weggetan durch den Herrn Jesus. Der Psalmist sagt es einmal im 32. Psalm, wohl dem, dem die Sünde vergeben ist. Wohl dem, und der Psalmist, er war in tiefste Sünde gefallen. Gott hat sie ihm vergeben. Schaut, und dann merken wir, weder das Gesetz noch der Zorn Gottes könnten uns irgendwie ängstigen, denn das Schuldproblem ist durch den Herrn Jesus gelöst. Und wer zu Jesus kommt, ist losgekauft von der Schuld der Sünde. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Er hat die Schuld ausgelöscht. Und deswegen kann es Jesaja auch so sagen, in Kapitel 38 können wir das lesen, Vers 17, siehe, zum Heile wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Das zeigt mir, Gott will meine Sünde nicht mehr sehen. Er wirft sie hinter sich und er gedenkt unserer Sünde nie, nie mehr. So lesen wir das auch im Propheten Micha. Von Menschen, die zu dem Herrn Jesus gekommen sind, sind nicht mehr Knechte der Sünden. Und sie können mit dem Liederdichter sagen, hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich seinen seligen Zügen. Und diese Einladung, die der Herr Jesus vor gut 2000 Jahren ausgesprochen hat, sie ist heute noch genauso gültig. Auch wir dürfen heute dieser freundlichen Einladung Gottes folgen und wir wollen uns einfach ein wenig damit beschäftigen in dieser Botschaft. Es ist wahr, dass die, die diese Einladung angenommen haben, das auch erfahren haben, was gesagt wird, nämlich Ruhe, Herzensfrieden. Er ist ein Geschenk Gottes. Aber wenn man heute mit Menschen spricht, dann merkt man, die meisten lehnen den Herrn Jesus immer noch ab. Aber die, die die Botschaft angenommen haben, die seine Stimme gehört haben, die der Einladung gefolgt sind und zu ihm gekommen sind, sie dürfen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Wir haben hier einen Aufruf Gottes. Bei dieser Einladung treten besonders vier Worte hervor und mit diesen vier Worten wollen wir uns ein wenig beschäftigen in dieser Botschaft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das erste ist kommt. Kommt her zu mir. Und diesem Aufruf Gottes, dem begegnen wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift. In Jesaja 1 lesen wir schon, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, wie Schnee sollen sie weiß werden. Und wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Kommt. Oder wie ich es vorhin schon gelesen habe, aus Kapitel 55, Vers 1. He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern und ihr kein Geld habt, kommt. Kauft ein und esst, ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Dreimal in diesen kurzen Sätzen diese Aufforderung kommt. Ähnlich finden wir das auch im Buch der Offenbarungen, Kapitel 22. Da heißt es in Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will. Es ist eine freiwillige Sache. Aber wir dürfen zu ihm kommen. Aber wem hat denn der Herr diese Einladung zu kommen zugerufen? Den Frommen? Den Reichen? Den Bevorzugten in dieser Welt? Nein. Er ruft die Mühseligen. Er ruft die, die am Ende sind, die sich bemühen, vielleicht auch gute Werke aller Art irgendwie selig zu werden. Und sie finden das so unendlich schwer und sie merken, so geht es nicht. Da war Martin Luther, er hat Bußübungen gemacht, bevor er zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Er hat sich bemüht. Und viele andere tun das bis heute. Um irgendwie zur Ruhe zu kommen, mühen sie sich ab, aber es ist vergeblich. Das ist umsonst. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken. Nicht aus Werken. Das dürfen wir sehen. Ja? Und die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 28, dass aus Gesetzeswerken der Mensch nicht zur Ruhe kommt, sondern alleine dadurch, dass er zu dem Herrn Jesus kommt. Schaut uns allen, die am Ende ihrer eigenen Kraft sind, die entmutigt am Boden liegen, enttäuscht in sich selbst sind und enttäuscht von ihrer Umgebung, enttäuscht von ihren Mitmenschen, gibt er die genaue Richtung an. Er zeigt, wohin sie sich mit ihrem Elend, mit ihrer Not wenden dürfen. Er sagt, kommt her zu mir. Zu mir. Das sagt der Herr Jesus. Der Sohn Gottes kommt her zu mir. Er sagt nicht, geht in irgendeine Kirche, in irgendeine Gemeinschaft. Ist auch wichtig. Da sollen wir auch hingehen, wenn wir Gemeinschaft suchen. Aber nicht das Hingehen macht mich zu einem glücklichen Menschen, sondern der Glaube an den Herrn Jesus. Er sagt doch nicht, geh zu irgendeiner anderen Person, zu einem Guru oder zu sonst irgendjemand. Nein, es kommt darauf an, dass wir zu ihm kommen, dem Sohn des lebendigen Gottes, der vom Himmel herabgekommen ist auf diese Erde, um uns Menschen zu erretten. Sein Erlösungswerk, das hat er dort am Kreuz vollendet und dort hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Der Preis, der notwendig war, um unsere Schuld und Sünde vergeben zu können, ist bezahlt auf Heller und Pfennig. Die Mühseligen. Dann gibt es die Beladenen, Menschen, die Lasten mit sich herumschleppen, denen macht die Sünde das Herz so schwer, das schlechte Gewissen drückt sie, ein Gewissen, das aufgewacht ist, ja, und die da vielleicht ausrufen, wie wir es einmal in der Bibel lesen, Herr, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, die vielleicht auch klagen müssen, wie es David im 32. Psalm tut, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Es sind Menschen, die mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde nicht fertig werden, die regelrecht erdrückt werden von der Last ihrer Sünde. Menschen, die mit einer Unmenge von schwerer Schuld beladen sind und die sehnsüchtig nach Vergebung schauen. Sie alle dürfen kommen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und der Herr Jesus sagt uns dann in Johannes 6, Vers 37, und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Ist das nicht herrlich? Der Herr lädt uns nicht nur ein, sondern er freut sich sogar, wenn wir zu ihm kommen. Er jagt uns nicht fort, sondern im Gegenteil. Er will uns freimachen von all unserer Last. Was verspricht diese Einladung Gottes noch? Da finden wir Ruhe oder Erquickung. In der Elberfelder Bibel steht, ich will euch Ruhe geben, und die Lutherbibel übersetzt es so, ich will euch erquicken, erfrischen. Ist das nicht herrlich? Wie atmen solche Menschen auf, so mühselige und beladene, wenn sie endlich einmal zur Ruhe gekommen sind? Ruhe. Ist das nicht eine gute Sache, wenn man sich abends ins Bett legt und weiß, jetzt kann ich mich ausruhen, ich kann neue Kräfte tanken für den neuen Tag, wenn ich da innerlich dann auch zur Ruhe komme, wenn man dann so erfrischt in den neuen Tag gehen darf. Schaut aber, die Ruhe, dieses Wort des Gottes, das, was der Herr Jesus sagt, ist ja eine weit, weit größere als nur die Nachtruhe. Hier redet der Herr Jesus zweimal davon. Zweimal gebraucht er in diesen beiden Versen, Matthäus 11, 28 und 29, das Wort Ruhe. Ich will euch Ruhe geben in Vers 28 und in Vers 29 wiederholt er. Ihr werdet Ruhe finden bei ihm, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm unser Leben offenbar machen. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu genieren. Er kennt uns ja durch und durch. Er weiß doch, was in unseren Herzen da ist. Die Bibel macht es uns deutlich, wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch und nichts, gar nichts von uns ist ihm irgendwie verborgen. Er schaut bis in die tiefsten Winkel unseres Herzens, bis in das tiefste Innere unseres Daseins und er liebt uns trotzdem. Er liebt dich, er liebt mich, er liebt diese Welt. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Die Bibel redet ja von verschiedener Arten von Ruhe. Der Volksmund sagt einmal, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Also das die Ruhe des Gewissens. Da war vor einigen Jahren einmal im Sender NTV ein interessanter Bericht. Und da hieß es, zuletzt konnte er kaum noch schlafen. Das Gewissen bohrte immer stärker. Nach 29 Jahren gestand ein Mann einen Raubüberfall, den er gut 30 Jahre vorher mit einem Komplizen begangen hatte. Das war in Freiburg und die Freiburger Behörden berichteten, dass dieser Mann sich telefonisch bei der Polizei angekündigt hat, weil er sein Gewissen reinigen wollte. Seine Angaben stimmten mit den Aufzeichnungen der Polizeiakte des Jahres 1979 100% überein. Da ging es um einen Raubüberfall auf eine Pension, bei dem er mit einem Kompagnon dort gewesen ist und sie haben 1500 D-Mark erbeutet, also nicht gerade das meiste. Die Tat war längst verjährt. Der Komplize war schon gestorben. Aber dieser Mann fand keine Ruhe. Sein Gewissen belastete ihn. Schaut aber, wer zu Jesus kommt und um Vergebung seiner Schuld und Sünde gebeten hat, dessen Gewissen ist frei. Das heißt nicht, dass er dann nicht hingehen soll und soll das, was er getan hat, in Ordnung bringen. Das ist schon eine wichtige Sache. Aber ich weiß, wenn Jesus mir vergeben hat, dann bin ich frei. Vielleicht muss ich ins Gefängnis, weil ich irgendetwas getan habe, was schwerwiegend ist, dass ich diese Strafe verdient habe. Aber ich kann auch mit Jesus im Gefängnis frei sein. Viel freier als einer, der draußen ist und ohne den Herrn Jesus sich mit seiner Schuld abquält. Es ist etwas Unerträgliches, von seinem bösen Gewissen geplagt zu sein. Aber die Bibel sagt, wer zu Jesus kommt, ist frei. Los von dem bösen Gewissen. Einfach weg davon. Aber die Einladung des Herrn Jesus, sie geht ja weiter. Sie sagt, er kommt her zu mir. Und Ruhe des Gewissens kann nur der haben, der zu Jesus gekommen ist. Denn er hat unsere Sünden auf sich geladen. Dafür hat er am Kreuz gesühnt. Darauf weist schon der Prophet Jesaja hin. Im Kapitel 53 lesen wir Vers 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat die Schuld bezahlt, die wir vor Gott hatten. Schaut, und wer den Herrn Jesus sieht dort am Kreuz und begriffen hat, das ist für mich geschehen, der hat schon viel erkannt. Und wer dann noch zu ihm kommt und ihn um Vergebung von Schuld und Sünde bittet, der darf erleben, wie die Schuld abfällt. Ja, wie die Sünde einfach mit einem Mal weggetan ist. Das haben so unzählige Menschen schon erlebt. Und da gibt es ein wunderbares Kinderlied. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gesungen wird. Er nahm mir meine Last ab und rollte sie ins Meer, rollte sie ins Meer, rollte sie ins Meer. Er nahm mir meine Last ab und rollte sie ins Meer. Abschied fällt in diesem Fall nicht schwer. Warum? Weil die Schuld weg ist, bezahlt ist. Nicht einfach nur so, es ist keine billige Gnade. Dafür hat der Herr Jesus am Kreuz gebüßt. Aber es ist eine befreiende Nachricht, die wir sagen dürfen. Und wer von uns würde sich nicht freuen, wenn unter seiner Lebensrechnung dieser Stempel zu finden wäre, bezahlt, alles erledigt, du bist schuldenfrei. Und wir Menschen, wir haben ja einen gewaltigen Schuldschein zu begleichen. Aber mit all den Möglichkeiten und unseren noch so guten Ideen sind wir nicht in der Lage, diese Rechnung zu bezahlen. Aber Jesus, er hat am Kreuz ausgerufen, Tetelestai. Das ist griechisch und das heißt, es ist vollbracht. Wir würden es übersetzen, die Schuld ist bezahlt. Alles ist erledigt. Die Frage ist nur, bin ich bereit, ihm meinen Schuldschein zu überlassen? Bin ich bereit, mit meiner Schuld zu ihm zu kommen? Er wird nicht überrascht sein, wenn ich sie ihm bringe, denn er kennt ja alles. Er kennt mich durch und durch. Er allein ist derjenige, der wirklich alle Schuld vergeben kann. Durch ihn können wir befreit leben und durch ihn können wir neu aufatmen und neu anfangen. Aber ohne den Herrn Jesus sind wir verloren. Echtes, wahres Leben und ewiges Leben bekommen wir nur durch ihn, der unsere Last hinwegnimmt. Das ist also die Ruhe des Gewissens. Dann spricht die Bibel hier noch von der Ruhe der Seele. Ja, das heißt, nicht nur das Gewissen, auch mein Herz kommt bei dem Herrn zur Ruhe.
Und wir dürfen alle unsere Anliegen im Glauben zu ihm bringen. Da ist nichts zu klein oder ist nichts zu groß, keine Not in irgendeiner Form, dass wir sie ihm nicht bringen könnten. Und wir können auch da Ruhe finden. In ihm ist alles, was ich brauche. Der Herr sagt, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe und Erquickung. Aber er sagt dann auch weiter, lernt von mir. Denn wer zu Jesus gekommen ist, der hat zwar diese innere Ruhe in seinem Herzen und für seine Seele, aber jetzt beginnt ein neues Leben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, sagt uns die Bibel. Die alten Dinge sind vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ja? Und wenn man dann mit Jesus geht, das nennt man Jüngerschaft. Dann darf man zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen gewissermaßen und von ihm lernen. Die Bibel sagt uns, lies das Wort, höre es und handle danach. Tue das. Das heißt, wir gehen quasi wie Schüler täglich zu ihm in die Schule und sitzen zu den Füßen dieses großen und wunderbaren Herrn. Wir dürfen lernen von seinem Beispiel. Petrus sagt hier in 1. Petrus 2, Vers 21 bis 24, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, also Gott, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen hat, auf das wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Wir sollen in seinen Fußspuren gehen. Wir dürfen lernen von seinem Wort. Und die Bibel sagt, forscht in der Schrift. Sie ist Gottes unfehlbares Wort. Reinstes Wort Gottes. Der Psalmist sagt es einmal im 119. Psalm, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ist doch wunderbar. Der Weg ist ausgeleuchtet von ihm, der das Wort Gottes ist. Da dürfen wir lernen von seinen Werken. Der Herr Jesus, er war sich nicht zu schade. Er bindet sich eine Schürze um bei dem Passamahl und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Bei uns ist es heute eher umgekehrt. Wir waschen eher einander den Kopf. Aber Jesus erniedrigt sich in einer sagenhaften Weise. Er, der Schöpfer des Universums, der Sohn Gottes, gibt uns ein fantastisches Beispiel. Ja. Und dann sagt er uns in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch diese Werke tun, die ich tue. Und er wird größere tun als die, weil ich zum Vater gehe. Kommt, kommt her zu mir. Ich gebe euch Ruhe, Erquickung, lernt von mir und dienet, dient einander, nehmt auf euch mein Joch. Ich weiß, das hört man nicht so gerne. Und manche sagen ja, ruhen und dienen, das sind doch eigentlich Gegensätze. Aber hier ist es nicht der Fall. Wer am meisten in der Gegenwart des Herrn Jesus lebt, der wird den Herrn auch am besten dienen. Denn wir sind gewissermaßen mit dem Herrn zusammengejocht. Wir gehen, das kennt man noch aus der Landwirtschaft von früher, man hat nie einen Ochsen und ein Ross und ein Pferd zusammen gejocht, sondern immer zwei gleiche Tiere. Aber sie haben dann einen schweren Wagen oder den Pflug oder so etwas gezogen. Aber wer zu Jesus kommt, der ist unter einem Joch. Aber es ist ein gnädiges Joch. Früher waren wir unter dem Joch der Sünde. Unter dem knechtischen Joch der Sünde. Aber wer zu Jesus gekommen ist, von der Sünde frei. Und er darf nun unter dem Joch der Gerechtigkeit gehen. Und man dient dem Herrn aus Liebe. Ja, das ist immer noch das beste Mittel, dem Herrn aus Liebe zu dienen. Die Liebe des Christus drängt uns. Sie schiebt uns raus. Sie erwartet von uns etwas, was wir weitergeben. Und die Liebe, sie fordert nicht, sie gibt. Wisst ihr, die Last,
die damals diese frommen Leute, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, auf die Menschen gelegt haben, mit vielen, vielen Gesetzen und Geboten, die wir so in der Bibel gar nicht finden, die war hart. Und die Menschen merkten, das können wir nicht schaffen. Aber das Joch, das der Herr Jesus uns auflegt, ist ein sanftes Joch, ein leichtes. Es ist nicht so hart wie die Last der Sünde und die Last der Schuld. Das Tragen der Last des Joches des Herrn Jesus gibt Freude. Ja, große Freude. Das kann ich bezeugen. Ich lebe nun schon über 50 Jahre mit meinem Herrn und Heiland. Ja, und ich denke, viele von euch können das auch bestätigen und bezeugen. Vielleicht bist du noch nicht ganz am Ende. Aber warte nicht, bis es so weit ist, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Sondern komm jetzt. Auch du darfst zu Jesus kommen. Komm heute, komm jetzt zu ihm, er wartet auf dich. Ich möchte dich einfach einladen. Du darfst den Herrn Jesus bitten, komm in mein Herz. Du darfst es mit einem einfachen Gebet tun. Du bist nur ein Gebet von diesem Herrn entfernt. Und ich lade dich ein, jetzt mit mir zu beten, mit dabei zu sein. Und du darfst dein Herz dem Herrn öffnen, wenn du willst. Ich bete. Lieber Herr Jesus, ich will dir von Herzen dafür danken, dass du bereit warst, den Himmel zu verlassen. Dass du bereit warst, die Herrlichkeit bei Gott zurückzulassen und auf diese fluchbeladene Erde zu kommen. Dass du bereit warst, unter uns Menschen zu leben. Dass du bereit warst, für uns Menschen zu sterben. Du, der Sohn Gottes, der ohne Sünde war. Du bist für uns in den Tod gegangen, um unsere Schuld und Sünde auf dich zu nehmen. Und ich danke dir für jeden, der diese Botschaft gehört hat. Und bete, Herr, dass sie dieses Angebot der Gnade annehmen. Dass sie jetzt einfach in ihrem Herzen beten, Herr Jesus, komm auch in mein Herz. Vergib mir meine Sünde. Mach du mein Leben neu. Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ach Herr, bitte hilf du, dass die Menschen, die das gehört haben, nicht vergebliche Hörer sind, sondern das einfach annehmen, schlicht im Gebet und dir ihr Leben anvertrauen. Schenke es und segne du jeden Einzelnen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass jeder, der will, kommen darf. Amen.
Ja, vielen Dank, Joschi. Angezogen von der Sanftmut des Herrn Jesus und dann hinausgeschoben von seiner Liebe, das ist Evangelium in Aktion. Mein erster Impuls für euer Weiterdenken und Beten gleich passt sehr, sehr gut dazu. Es betrifft eine evangelistische Möglichkeit, die für die ein oder andere eurer Gemeinden durchaus interessant sein dürfte. In Oberhausen und in den umliegenden Städten sind in den letzten Jahren sehr viele Gemeinden geschlossen worden. Gott sei Dank gibt es auch ein paar Neugründungen. Und ein Team, die da seit einigen Jahren dran sind, die evangelisieren viel mit Flyer-Verteilaktionen. Dieses Jahr sind sie mit einem Buch von John Lennox unterwegs. Einer der Organisatoren ist Andreas Krüger. Und ich habe ihn gefragt, was an diesem Buch so besonders ist und warum sie es so gerne verwenden. Andi.
Genau, es geht einmal um das Buch Wo ist Gott in dieser Welt? Das gibt es als Taschenbuch und als Hörbuch. Mhm. Und der bekannte Autor John Lennox, der ist so mit dem Leser des Buches in einem Café und er versetzt sich so ein bisschen in die Lage des Lesers, seines Zuhörers, der ihm diese Frage stellt, wo ist Gott in dieser Welt? Und in diesem Buch geht er dann so dem Gespräch nach und wie ich finde, auf eine sehr feinfühlige Art und Weise den Fragesteller gegenüber. Und es ist wirklich sehr gut. Und was ich sehr gut finde, dass er nicht irgendwie so rüberkommt, boah, jetzt hier der Professor, ich weiß alles, sondern er sagt an ganz vielen Stellen, das ist noch nicht abgeschlossen, das ist, was ich heute dazu denke. Mhm. Und Ja, eben, also was ich besonders bemerkenswert finde, ist auf eine sehr feinfühlige Art und Weise. Zugegeben, das Buch ist anspruchsvoll, aber trotzdem gut lesbar und für die meisten Menschen sehr geeignet.
Ja, und ihr macht irgendwas, ihr macht eine Aktion, da können andere gemein sich einklinken, hast du geschrieben. Wie funktioniert das oder was geht da?
Genau. Wir haben ja mit ein paar Leuten einen Gutscheinflyer entworfen für das Buch. Ich halte ihn mal in die Kamera. Also, wo ist Gott in dieser Welt? Buchgutschein. Was wir noch anbieten, ihr könnt einfach den vorhandenen Gutschein nutzen und bestellen bei Flyeralarm. Eine Anleitung gibt's. Oder ihr geht auf die Seite unglaublich-glaubhaft oder kann dann zum Beispiel eure eigene Empfängeradresse drauf. Oder wenn ihr die Online-Bestellmöglichkeit über die Gemeinde-Website von euch abwickeln wollt, können wir das auch abändern. Genau, einmal der Gutschein, den kann man einfach via Briefkastenjogging verteilen. Genau, das Buch selbst kann man einfach bestellen und verteilen bei Leuten, denen man begegnet im normalen Tag. Oder man legt es in eine Bushaltestelle oder es gibt an manchen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gibt, so Bücherschränke in der Stadt, so alte Telefonzellen. Ja, da kann man dann auch immer ein, zwei Exemplare reinlegen. Alle zwei, drei Tage. Ist auch super. Dann, was wir noch gemacht haben, so zwei Bilddateien, die man über Social Media einfach weitergeben kann. Und das findet auch viel Anklang. Also viele Bestellungen sind darauf zurückzuführen. Ist echt super. Also nutzt gerne diese Möglichkeit. Dann eine vierte Möglichkeit, die ihr nutzen könnt und die wir euch gerne empfehlen, ist eBay Kleinanzeigen. Das klappt wirklich sehr gut. Okay. Und eine Anleitung, wie das geht, könnt ihr auch dann nachher bei mir bekommen. Genau, das Angebot, was wir hier haben, das ist, das Material ist fertig. Da muss man nichts mehr für bezahlen. Klar, die Flyer müssen bestellt werden, die müssen gedruckt werden. Das müsstet ihr da machen oder wir sprechen miteinander, wie das passieren kann. Die Bücher müssen auch besorgt werden. Aber das, ich sag mal, das Werbematerial, das ist da und das kommt ja einfach so.
Ja, also wer sich da mit einklinken will und das Buch in seiner Umgebung verteilen möchte, der darf sich gerne an Andreas wenden. Unser zweiter Impuls kommt aus der Jungscha-Arbeit. Die Mitarbeiter des Arbeitskreises Jungscha hätten eigentlich in den letzten Monaten verschiedene Jungscha-Tage und Freizeiten durchgeführt, aber wie alle anderen mussten sie sich auf die Weitergabe von Tipps, wie das online gehen kann, konzentrieren. Ich habe den Teamleiter Ralf Kausemann gefragt, an welchem Punkt sie jetzt sind und was ihnen an Informationen für Gemeinden und für Mitarbeiter wichtig sind. Ralf.
Ja, vielen Dank, Marco, dass wir die Gelegenheit haben, uns als Arbeitskreis Jungscha hier kurz einzuklinken. Das ist cool, dass wir ein paar Gebetsanliegen weitergeben dürfen und das würden wir gerne machen. Dazu haben wir ein paar Folien vorbereitet und die würde ich jetzt auch mal reinholen, damit ihr das nicht nur hört, sondern dann auch gleichzeitig seht. Genau, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ab 1. Juni einen neuen Mitarbeiter haben, den Jan Philipp Marsch aus Ennepetal. Das ist echt eine Gebetserhörung. Wir haben so viele Jahre gebetet und ich glaube, auch einige von euch haben mitgebetet. Deshalb wollen wir jetzt unserem Herrn auch Danke sagen. Das dürft ihr auch gerne tun. Danke, dass er uns den Jan Philipp gezeigt hat und dass er bereit ist, ab 1. Juni einzusteigen. Und unser Anliegen ist jetzt, dass er gut reinfindet in die Arbeit, dass wir ihn gut einarbeiten können und dass er nach und nach einfach auch Dinge dann übernimmt und Verantwortung übernimmt. Ein weiteres Anliegen, das könnt ihr euch gut denken, das sind die Freizeiten in diesem Sommer. Viel wird vorbereitet, es gibt viele Anmeldungen und die Kids, die warten einfach drauf, eine coole Freizeitwoche zu erleben. Ja, können sie nun stattfinden oder nicht? Das ist die große Frage. Wir beten, dass der Herr uns Klarheit schenkt, möglichst bald, dass wir es wissen. Und wenn irgend möglich, dass die Freizeiten stattfinden können. Es wäre schön, wenn ihr mitbetet für diese Zeiten. Das trifft ja nicht nur uns, das trifft ja viele Gemeinden und Orte. Ja, Marco sagte schon, wir mussten 4 Jungscha-Tage absagen, 2 im Mai, 2 im Juni. Aber wir wollen das nicht einfach fallen lassen, sondern bieten jetzt einen Live-Online-Jungschartag im Streaming an, am 6. Juni. Infos dazu unter jungschartage.de. Und wir laden euch auch ein, wenn ihr eine Jungschar-Gruppe habt am Ort oder eine Kindergruppe, macht euch mal schlau. Alle Infos findet ihr dort. Und es wäre schön, wenn noch Gruppen dazukommen. Das ist für alle Gruppen offen. Dann haben wir eine coole Sache laufen momentan. Das ist eine Leader-Challenge. Infos dazu könnt ihr auch in unserem Download-Bereich auf akjs.eu bekommen. Das wäre auch was Schönes für Familien. Also wenn ihr Kids habt, die gerne singen, es wird alles dort erklärt im Einzelnen. Und zum Schluss gibt es ein Video mit möglichst vielen Kids, die dann ein Lied zusammen singen. Habt ihr bestimmt schon mal im Netz gesehen. Wir würden uns freuen, wenn viele mitmachen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, meldet euch. Ja, und zum Schluss kennt ihr wahrscheinlich den Volltreffer, die pfiffige Zeitschrift für Kids. Monatlich kommt sie raus, gibt sie kostenlos. Ihr könnt sie abonnieren für eure Kinder in den Familien oder besser noch ein Gruppenabo für die Gemeinde. Ja, und wir haben Finanzprobleme, sage ich ganz offen. Es fehlt uns Geld, weil es die Zeitschrift kostenlos gibt. Und wenn ihr irgendwie helfen könnt, privat, als Familie, als Gemeinde, dann wäre das super toll. Infos dazu auf der Seite online-volltreffer.de. Die christliche Jugendpflege gibt das Projekt heraus und wir wären sehr dankbar für Unterstützung. Ja, das waren so unsere Anliegen, die uns momentan auf der Seele liegen. Und wir geben sie gerne weiter und danken euch, wenn ihr mitbetet, vielleicht auch mithelft.
Ja, herzlichen Dank, Ralf. Das gibt uns einige Angebote und auch Anliegen, die wir mit in unsere Familien und Hauskreise und Gemeinden nehmen können. Zum Schluss habe ich nur noch eine gute und eine für die meisten gute Nachricht. Zum einen freue ich mich auf das nächste Wochenende, wenn mein Kollege Arndt Brettschneider über das Geheimnis vom Leben aus dem Sterben reden wird. Ladet gerne wieder dazu ein, zu diesem wichtigen Thema für Nachfolger des Herrn Jesus. Die für die meisten gute Nachricht ist, dass die Gemeindeveranstaltungen an vielen Orten wieder anlaufen. Das ist gut, heißt allerdings auch, dass dieses Angebot der Online-Predigt nur noch von wenigen genutzt und gebraucht werden wird. Die Predigt nächste Woche wird dann die 10. und gleichzeitig auch vorerst letzte Predigt sein. Wir waren angetreten mit dem Anspruch, nicht in Konkurrenz zu treten mit den örtlichen Angeboten. Und daran wollen wir uns auch halten. Allerdings bedeutet das keineswegs, dass wir hiermit unsere digitale Arbeit wieder einstellen würden. Wir arbeiten an verschiedenen Angeboten für christliche Gemeinden, die künftig auch digitale Kanäle mehr nutzen werden, als das früher der Fall war. Mehr dazu nächstes Mal. Wenn ihr gleich betet, dann denkt nochmal an die Predigt. Bringt Gott eure Freude, dass er eure Sünde weggenommen hat und dass ihr Frieden in seiner Nähe gefunden habt. Und fragt ihn, zu was seine Liebe euch bewegen möchte. Gott mit euch in dieser neuen Woche. Thank you.